Moin, ich grüße euch hier aus dem Herzen von Augustin. Ich bin jetzt gerade nicht im Gemeindezentrum, wie ihr seht. Da wäre ich jetzt sehr gerne. Aber es hat sich die Situation ergeben, dass bei einer Person aus unserer Familie Krankheitssymptome aufgetaucht sind, die wir nicht ganz eindeutig zuordnen können. Und wir werden erst am Montag mit den Ärzten reden können, um zu fragen, ob da ein Corona-Test notwendig ist oder nicht. Und solange wir die Sicherheit nicht haben, dass es nicht Corona ist, aber Krankheitssymptome da sind, sind wir auf Nummer sicher gegangen, auch auf Empfehlung der ärztlichen Beratungshotline, dass wir uns bis zu diesem Zeitpunkt in Selbstquarantäne begeben. Da, gerade auch in meinem Beruf als Pastor habe ich eben mit vielen Leuten zu tun, auch im Gottesdienst. Und die erste Aufgabe ist es, die Gesundheit zu schützen. Und deshalb haben wir den Weg gefunden, dass ich jetzt diese Videoaufnahme aufgenommen habe, diese Predigt als Videoaufnahme, und die dann im Gemeindezentrum ausgestrahlt wird und auch in den Livestream oder in die Aufnahme vom Gottesdienst mit eingearbeitet wird. Und deshalb predige ich heute auf diesem Weg. Das war vor den Gottesdiensten, die wir wieder durchführen konnten, der normale Weg, und deshalb ist das jetzt nicht ganz ungewöhnlich und doch wieder etwas eine andere Situation. Aber ich danke da auch für euer Verständnis. Und ja, wir hoffen das Beste, dass das nur eine Vorsichtsmaßnahme ist, die am Ende sich eben auch erweist, als dass da am Ende kein für uns negatives Ergebnis da ist. Wir waren beim letzten Mal unterwegs im Markus-Evangelium bei der Taufe von Jesus und bei der Versuchung in der Wüste. Jesus war bei Johannes dem Täufer, hat sich taufen lassen, dann ist er in die Wüste gegangen. Und dort hat er sich quasi den Herausforderungen gestellt, am Willen Gottes dran zu bleiben und den Versprechungen und Verführungen des Teufels nicht nachzugeben. Er hat diese Probe mit Bravour bestanden, er ist treu geblieben, hat sich bewährt, und so sehen wir jetzt, wie er anfängt, seinen öffentlichen Dienst auszuüben. Und heute sind wir in Markus 1, die Verse 14 und 15. Und auch da wollte ich eigentlich das etwas anders machen. Ich wollte eigentlich bis Vers 20 kommen. Aber da habe ich dann bei der Vorbereitung der Predigt gemerkt, da ist so viel Inhalt drin, dass es einfach zu viel wäre für eine Predigt. Und deshalb habe ich mich reduziert auf zwei Verse, wo es um die Kernbotschaft des Evangeliums geht. Die Kernbotschaft der Predigten, die Jesus gehalten hat, nämlich Markus 1, die Verse 14 und 15. Die möchte ich jetzt lesen. Ich möchte dich dazu ermutigen, die Bibel mit aufzuschlagen, reinzugucken, immer wieder auch selber an Gottes Wort zu überprüfen, ob das, was ich sage, auch wirklich mit dem übereinstimmt, was wir in der Bibel vorfinden. Das ist meine Aufgabe, ist es gut vorzubereiten, und eure Aufgabe ist es, das auch immer wieder gut zu prüfen. Und so sind wir gemeinsam unterwegs auf dem Weg zur Wahrheit, die Gott uns gegeben hat, zum guten Evangelium, um das es hier eben geht, zur guten Nachricht. Ich lese Markus 1, die Verse 14 und 15. Zwei kurze Verse, aber doch voller Inhalt. Nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus nach Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Hier finden wir nochmal diesen Übergang zu Johannes dem Täufer, und hier wird uns die Info mitgegeben, dass er verhaftet worden ist. Später in Markus 6 werden wir Johannes noch einmal begegnen, in einer Rückschau, wo klar wird, was da genau passiert ist. Johannes hat Herodes verärgert, indem er seine Ehe mit der Frau seines Bruders kritisiert hat. Und das hat am Ende Johannes den Kopf gekostet. Wir sehen aber aus den anderen Evangelien, zum Beispiel aus dem Johannesevangelium auch, dass zwischen der Taufe von Jesus und der Verhaftung von Johannes auch noch andere Dinge geschehen sind im Leben von Jesus. Die blendet Markus hier aus. Das heißt, Markus hat den Fokus darauf, dass er schaut, Johannes hat Jesus getauft, Jesus hat sich bewährt und jetzt beginnt der Dienst von Jesus. Und alles, das dazwischen gewesen ist, das ist für ihn jetzt gerade nicht im Mittelpunkt. Aber eben im Johannesevangelium zum Beispiel in Wortgewand, in unserer Bibelstudienreihe, zu der ich herzlich einlade immer, da haben wir uns eben auch mit dieser Zeit beschäftigt zwischen Taufe und der Verhaftung von Johannes, was da passiert ist. Und da sind einige interessante Dinge passiert. Lohnt sich damit zu beschäftigen. Also, Johannes wurde trotzdem relativ früh im Dienst von Jesus verhaftet, als Jesus seinen Dienst begonnen hat. Es ist keine große Zeit zwischen Taufe und Verhaftung vergangen. Und das, was eben bei Johannes den Ausschlag gegeben hat, dass er verhaftet wurde, das war eben die Kritik an den Machthabern, vor allem an Herodes, an der Lebensweise von König Herodes. Und so diese Verhaftung, die eben ein deutliches Statement auch von Herodes gewesen ist, Johannes war keine unbekannte Persönlichkeit. Johannes war ein anerkannter Religionsführer, einer, der eine Menge von Menschen um sich herum gesammelt hat. Und diese Verhaftung markiert hier den öffentlichen Beginn des Dienstes von Jesus. Und wenn man sich das so anschaut, diese Verhaftung und der Anfang des Dienstes von Jesus, das wirft schon so einen Schatten voraus auf das, was bei Jesus später passieren wird. Wenn man das so sagen möchte, der Dienst von Jesus steht hier unter keinem guten Vorzeichen. In dem Bewusstsein beginnt Jesus, dass dort eben derjenige, der ihn getauft hat, dass dieser im Gefängnis sitzt und unter Umständen, und das ist dann auch so passiert, seinen Tod erwartet. Und da muss klar sein, dass für Jesus auch vor Augen steht, wenn man den Mächtigen dieser Welt auf die Füße tritt, dann riskiert man auch Widerstand. Und nicht nur Widerstand, sondern man spielt damit seinem Leben. Das ist nicht einfach nur quasi ein Hobby, was man hier tut, sondern es ist ein Dienst, der einen etwas kosten kann. Und Jesus beginnt diesen Dienst trotzdem. Er wagt dieses Abenteuer. Und er wird auch in seinem Dienst auch den Mächtigen auf die Füße treten, auch wenn er es oft schafft, eine feine Linie zu gehen. Aber am Ende wird er eben auch von den Mächtigen dieser Zeit umgebracht, am Kreuz, ans Kreuz genagelt, weil er den Leuten, den Mächtigen auf die Füße getreten ist, weil er unbequeme Nachrichten weitergegeben hat, für sie unbequeme Nachrichten. Und da will ich einmal ganz kurz anschauen, was ist das für eine Dynamik, die da so passiert, wenn Mächtige mit ihrer Macht auftreten und was, worin besteht eigentlich die Macht dieser Mächtigen? Was macht einen Menschen zu einem Machthaber? Welche Macht haben sie? Die Macht von Menschen besteht darin, dass das Risiko, sich ihnen entgegenzustellen für einen anderen, das Risiko, auch einen Verlust dabei zu erleiden, sehr hoch ist. So haben sich dann die Häuptlinge in den Stämmen halt irgendwie auch kristallisiert. Das war der, der am besten zuhauen konnte. Und wenn ein anderer versucht hat, ihm den Platz streitig zu machen, dann musste er zeigen, dass er stärker ist. Und wenn er das nicht zeigen konnte, dann riskierte er sein eigenes Leben. Und das ist eben so eine Machtdynamik, die bei uns Menschen vorhanden ist. Du kommst mir blöd, du stellst dich mir in den Weg. Ein Arbeitgeber kann sagen, hey, dann ist dein Weg hier bei uns in der Firma zu Ende. Natürlich vielleicht nicht so offen, das geht mit Kündigungsschutz und allem natürlich nicht so offen. Und doch finden wir Wege, Leute dann irgendwie auf ein Abstellgleis zu stellen. Oder Arbeitskollegen können sagen, hey, dann mobbe ich dich. Auch das werden sie vielleicht nicht so offen zugeben. Aber das ist dann dieses Risiko. Will ich mich diesem Menschen entgegenstellen? Was passiert dann? Ich verleumde dich. Ich werde miese Sachen über dich erzählen. Hey, ich habe was gegen dich in der Hand. Und ich lasse das alle wissen, was für ein Typ du bist, wenn du mir blöd kommst. Hey, ich hau dir eins aufs Maul. Stell dich mir nicht in den Weg. Oder ich lasse dich ins Gefängnis kommen. Ich habe Mittel und Wege, ich habe Kontakte. Ich kann dich ins Gefängnis kommen lassen, weil du mir blöd gekommen bist. Das sind die Wege, die Machthaber, und das sind nicht immer nur Politiker, wie wir uns vielleicht denken, sondern das können ganz andere Machthaber sein. Das können Mafia-Bosse sein, oder Gangster, die halt eben mit solchen Mechanismen versuchen, anderen quasi andere unterzuordnen und sich ihnen unterzuwerfen. Das können Kulte sein wie Scientology, die genau diese Mittel wie Verleumdung und anderes benutzen, um Kritiker mundtot zu machen. Du kritisierst uns, dann riskierst du, dass kein Mensch dir mehr glaubt. Dann kritisierst du, dass wir Lügen über dich erzählen und dein Ruf komplett ruiniert ist. Das sind die Mittel von Diktatoren, die natürlich dann Staatsapparate und Gefängnisse, Polizei und Militär im Hintergrund haben. Aber diese Machtdynamik, dieser Machthaber funktioniert nur dort, wo Menschen sich auf dieses Machtspiel einlassen. Und wo ein Mensch sich dieser Machtdynamik entzieht, da verlieren diese Menschen ihre Macht. Wenn jemand keine Angst mehr hat, sein Leben zu verlieren, dann ist die Drohung, ihn zu töten, dann ist das keine wirksame Drohung mehr. Natürlich kann man ihn, wenn man ihn tötet, eben dann auch diese Gefahr ausschalten. Aber man verliert etwas von seiner Macht. Wenn ich keine Angst davor habe, dass jemand irgendwas Falsches über mich erzählt, dann haben diese Lügen dann greifen die einfach nicht mehr und haben nicht mehr dieses Drohpotenzial, was sie in anderen Fällen hätten. Johannes der Täufer hatte keine Angst, sein Leben zu verlieren. Er wusste genau, worauf er sich einlässt. Er hat es verloren. Jesus hatte keine Angst, sein Leben zu verlieren. Er wusste, was auf ihn wartet. Es war ihm sehr bewusst, dass am Ende seines Weges sein Tod auf ihn wartet. Und deshalb sind Menschen, die keine Angst davor haben, ihr Leben für eine gute Sache zu riskieren, eine Gefahr für die Machthaber dieser Welt. Eben nicht nur die Diktatoren und die Mafiabosse. Das können auch die Mobber und Disser von nebenan sein. Das kann der Nachbar sein, der Arbeitskollege, der Mitschüler, der versucht, Macht über mich auszuüben und der meint, etwas gegen mich in der Hand zu haben. Und solange ich mich auf seine Machtspiele einlasse, solange hat er mich in der Hand. Aber wenn ich mich dem entziehe, und das kann natürlich manchmal unglaublich hart und schwer sein, aber wenn ich mich dem entziehen kann, dann verlieren diese Menschen ihre Macht über mich. Und deshalb sind diese Menschen häufig, die das schaffen, sich zu entziehen, gefährlich für die Mächtigen dieser Welt. Die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium, löst uns von diesen Machtstrukturen, die in dieser Welt gelten. Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt, es spielt nicht mit den Spielregeln dieser Welt. Und das ist deshalb so, weil wir wissen, die gute Nachricht besteht darin, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Gott achtet auf mein Leben. Und selbst wenn ich mein Leben verliere, bewahrt Gott es in der Ewigkeit für mich. Und Gott kennt die Wahrheit über mich. Selbst wenn Lügen über mich erzählt werden, das, was für mich entscheidend ist, ist, dass Gott die Wahrheit über mein Leben kennt. Und ich weiß, dieses Leben ist keine Endstation. Ich muss es nicht mit allen Mitteln bewahren, weil es sonst nur noch Dunkelheit gibt, sondern dieses Leben ist eine Durchgangsreise, eine Durchgangsstation. Und es wartet noch mehr auf mich. Das ist die gute Nachricht. Und diese gute Nachricht kann mir die Kraft geben, mich diesen Machtstrukturen zu entziehen. Vielleicht klingt das in diesem Moment für dich sehr abstrakt und abstrus. Und du hast keine Vorstellung, wie das überhaupt im Alltag funktionieren soll, weil du dir nicht vorstellen kannst, wie man aus diesen Machtstrukturen ausbrechen kann. Aber wenn man sich mit den christlichen Märtyrern in dieser Welt beschäftigt, dann dürfen wir das sehen, dass es tatsächlich funktionieren kann. Dass wir mit Gottes Hilfe auch diesen Punkt erreichen, wo die Machtstrukturen keine Macht mehr über mich haben. Wo Androhung von Gewalt, wo andere Drohungen plötzlich keine Macht mehr über mich haben. Und deshalb sind diese christlichen Märtyrer für viele Machthaber in dieser Welt so gefährlich. Und deshalb ist unser Glaube so gefährlich und wird in so vielen Staaten dieser Welt manchmal unglaublich brutal unterdrückt. Und das ist das Erste, was wir hier lernen können. Gottes neue Welt provoziert die Machthaber der alten Welt. Dieser Welt, die gefangen ist in diesen Strukturen, in diesen Machtstrukturen. Gottes neue Welt provoziert die Machthaber der alten Welt. Und jetzt beginnt Jesus zu predigen. Jetzt ist Gottes Reich nahe. Wir haben in Markus 1,1, ich komme da immer wieder drauf zurück, aber der Anfang des Evangeliums, der Anfang der guten Nachricht, dort wurde das Evangelium ganz allgemein eingeführt, die gute Nachricht ganz allgemein erwähnt. Und hier sehen wir jetzt, worum es bei dieser guten Nachricht geht. Inhaltlich, was sind die Inhalte dieser guten Nachricht? Und natürlich sehen wir auch das, was Jesus hier aussagt, jetzt ist Gottes Reich nahe. Und er sagt dann ja auch, kehrt um und lasst euch retten von dieser Botschaft. Das ist natürlich nicht die ganze Predigt, das wäre ein bisschen wenig. Da wäre er sehr schnell fertig gewesen mit seinen Predigten. Natürlich ist das nur eine Zusammenfassung seiner Inhalte. die Essenz, könnte man sagen. Oder wenn man jetzt mit Rhetorikkursen spricht, dann würde das der Elevator Pitch sein. Also der Fahrstuhl quasi, die Fahrstuhlzusammenfassung. Ich steige in den Fahrstuhl ein mit meinem Boss und erkläre ihm während der Fahrstuhlfahrt die Grundidee meines Projekts. Und dann habe ich vielleicht eine Minute Zeit, ihm das zu erklären. Oder eben für Predigten und Vorträge gibt es dann manchmal so, dass man versucht, einen Küchenzuruf zu formulieren, zu sagen, wenn du dir in einem Satz zusammenfassen würdest, worum es in deinem Vortrag geht, und das rufst du jemandem schnell zu. Wenn du das schaffst, dann hast du auch wirklich deinen eigenen Vortrag gut verstanden. Das ist hier sowas. Diese Sätze, die wir hier in Markus 1, Vers 15 lesen, das ist sowas wie der Küchenzuruf, die Essenz der Predigt von Jesus. Und wir sehen zum Beispiel im Lukas 4, dass Jesus dort auch ausführlicher gepredigt hat. Und worum es in diesen ausführlichen Predigten geht. Ich möchte das mal kurz vorlesen aus Lukas 4, die Verse 16 bis 21. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las sie vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit werden. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus rollt die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück, setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann: Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Jesus zitiert hier aus einem Text, den ich schon beim letzten Mal erwähnt habe, Jesaja 61. Und er zitiert dort einige Verse raus. Ich werde das jetzt nicht alles lesen, aber es ist vielleicht gut, wenn man sich das anschaut. In diesem Kapitel Jesaja 61 geht es um die Aussicht auf ein wiederhergestelltes Reich Israel, ein Reich frei von Fremdherrschaft, ein Reich im alten Glanz. Das spricht Jesus jetzt hier an am Anfang seines Dienstes. Und er sucht diese Stelle ganz bewusst heraus. Und er bezieht sie auf sich und seinen Dienst. Und wenn man weiß, in was für einer Situation Jesus damals unterwegs gewesen ist, dann sieht man, boah, Jesus hat hier eine Dynamitstange in der Hand. Das ist politischer Sprengstoff. Sprengstoff in einer aufgeladenen Zeit. Die Juden haben sich nach der Freiheit gesehnt, der Freiheit von der römischen Fremdherrschaft. Sie wollten diese Herrscher nicht mehr. Sie wollten Freiheit. Sie wollten wieder selbstbestimmt als jüdische Nation leben. Und das war das, was hier in Jesaja 61 ihnen vor Augen geführt wird. Und daran knüpften sie ihre Hoffnung unter anderem auf solche Stellen, wo vorausgesagt wird, dass dieses jüdische Reich wieder neu entstehen wird. Und jetzt benutzt Jesus genau diese Sprache. Und zusammengefasst, das, was er zum Beispiel hier in dieser Predigt sagt, zusammengefasst ist das, was Markus beschreibt mit: Jetzt ist Gottes Reich nahe. Und eben diese Rede von Gottes Reich ist religiös-politisch gefüllt. Jesaja 61 redet von einem wiederhergestellten Reich in neuem Glanz. Und das war das, was die Juden sich erhofft haben. Und jetzt sagt ihnen Jesus, das ist hier in Erfüllung gegangen. Das heißt, für die war klar und die waren begeistert, man sieht das von der Rede. Für die Juden war die Hoffnung da, dass da endlich jemand kommt, ein Nachkomme Davids, und Jesus war einer dieser Nachkommen, und dass dieser Nachkomme einen Platz auf Davids Thron einnimmt und zum König gekrönt wird. Und das, was sie vor Augen hatten, das, was bei ihnen mitschwang, ist die Hoffnung darauf, dass Gottes Reich anbricht, und das bedeutete für sie ganz konkret: Ein neues, freies Königreich Israel, das Gottes Reich mit Macht und Herrlichkeit und Stärke und mit alter und neuer Gloria hereinbricht. Aber was meint Jesus, wenn er von Gottes Reich redet in diesem Zusammenhang? Was hört Jesus, wenn er hier Jesaja 61 liest? Für Jesus ist Gottes Reich etwas ganz anderes und das werden wir eben durch seinen ganzen Dienst hindurch sehen. Das ist nicht ein wiederhergestelltes Königreich Israel. Das Reich Gottes setzt wo ganz anders an, nämlich bei Menschen, die sich ganz dem Willen Gottes anvertrauen und die zulassen, dass Gott über ihr Leben bestimmt. Und der Thron, auf den er sich setzen wird als König dieses neuen Reiches, das ist das Kreuz. Das ist sein Thron. Und die Krone, die man ihn auf sein Haupt setzen wird als gekrönter König dieses neuen Reiches, ist die Dornenkrone. Das heißt, für Jesus bedeutet das Reich Gottes etwas ganz anderes. Demut. Dienst. Machtlosigkeit, Schande und Niederlage. Und wir sehen hier zwischen dem, was Jesus versteht und dem, was die Juden verstehen, unter den gleichen Worten, da merken wir, da ist eine Bedeutungsverschiebung. Verschiedene Bedeutungsebenen und das begegnet uns zum Beispiel eben auch ganz häufig im Johannesevangelium, im Gespräch mit Nikodemus oder mit der Frau am Jakobsbrunnen. Dass Jesus an den Menschen vorbeiredet und die Menschen ihn missverstehen, weil sie über ganz verschiedene Dinge reden. Und deshalb kommt es immer stärker zu diesen Konflikten zwischen Jesus und den Menschen in Israel. Gottes Reich ist nahe. Ist es nahe oder ist es weit weg? Was ist jetzt mit diesem Reich? Wie sollen wir das verstehen, dass Jesus das gepredigt hat? Ist es schon herangebrochen? Ist es schon da? Haben wir schon diese neue Welt jetzt hier oder noch nicht? Das ist eine Frage, die christliche Ausleger schon seit langer, langer Zeit sehr intensiv beschäftigt. Und da gibt es sehr unterschiedliche Positionen. Ich würde versuchen, diese Frage so zu beantworten. Gottes Reich ist so nah und es ist so weit weg, wie du glaubst. Gottes Reich ist so nah und so weit weg, wie du glaubst. Wenn du dich Gott näherst, wenn du mit der richtigen Haltung Gott begegnest, wenn du ein offenes Herz für Gott hast, dann ist Gottes Reich dir ganz, ganz nahe gekommen. Dann kommt es dir auch in deinem Leben immer näher, bis du eines Tages durch die Türen dieses Reiches hindurchgehst. Aber entfernst du dich von Gott, bist du weit weg von Gott, ist dein Herz für ihn verschlossen, dann ist auch Gottes Reich weg von dir. Es entfernt sich von dir. Und manchmal kommt dieses Reich Gottes uns so nah, dass wir es fast mit Händen greifen können. Und das ist bei Jesus gewesen, einem Menschen, der sich so sehr in den Willen Gottes gestellt hat, wie noch nie ein Mensch zuvor. Und im Leben von Jesus ist Gottes Reich ganz greifbar geworden. Und es ist uns ganz nahe gekommen, so nah wie noch nie und zuvor und wie danach auch nicht mehr. Aber selbst mit Jesus ist dieses Reich noch nicht dauerhaft gekommen. Jesus ist zurückgekehrt zu seinem Vater und da ist die Aussicht, dass dieses Reich einmal dauerhaft durchbrechen wird, dass diese neue Welt einmal kommen wird, um zu bleiben. Auch heute noch kann diese neue Welt Gottes in unser Leben hereinbrechen. Das glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Und der Schlüssel dazu ist das Vater unser. Was beten wir denn in Vater unser? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Also deine neue Welt soll hereinbrechen. Und ich glaube, dass die nächsten Zeilen uns beschreiben, wie das passiert. Was steht dann da? Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich glaube, da wo Menschen dieses Gebet eben nicht nur aussprechen, sondern wo sie es leben, wo Glaube dahinter ist, dass dort Gottes neue Welt bereits greifbar wird. Und deshalb sage ich, meine ich, Gottes neue Welt ist so nah und so weit weg, wie du glaubst. Wenn du an Gott glaubst und dein Leben an Gott heranknüpfst, dann kommt dir Gottes Reich nach, Gottes neue Welt. Und wenn du dein Herz versperrst für Gott, dann wird es dir weit weg bleiben. Gottes neue Welt kommt dir so nah, wie du glaubst. Und noch etwas betont jetzt Jesus in seinen Predigten. Dieses Reich Gottes wird nicht irgendwann kommen, sondern es ist jetzt schon angebrochen. Und er verwendet dafür zwei Begriffe, die für jüdische Ohren sofort etwas anklingen lassen. Da ist einerseits die Rede von jetzt. Und wörtlich bedeutet das, es ist erfüllte Zeit. Es ist erfüllt, die Zeit. Und die Zeit ist nicht einfach nur eine Zeit, die irgendwie definiert wird, sondern das Wort beschreibt den richtigen Zeitpunkt. Einen perfekten, günstigen Zeitpunkt. Also es ist die Zeit, die absolut dafür geeignet ist, dass Gottes neue Welt jetzt schon anbrechen kann. Und diesen günstigen Augenblick, der sich jetzt ergeben hat, das meint Jesus, diesen darf man nicht an sich vorbeigehen lassen, sondern da muss man zugreifen, nicht warten, da soll man nicht verzögern. Das ist wie beim Backen, wenn man den richtigen Augenblick abwarten muss, wenn die Cookies im Ofen sind, dass die nicht zu trocken sind oder nicht zu feucht, sondern da muss man manchmal auf die Sekunde genau timen, wann man die rausholt. Oder in manchen Filmen sieht man das dann, wenn das alles so verzweifelt ist und man nicht weiß, wie es weitergehen soll, und dann kommt in genau dem richtigen Augenblick der Held und der rettet alles. Genau das ist hier gemeint. Der richtige, perfekte Zeitpunkt. Und Paulus im Rückblick meint das auch in Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, genau die gleichen Begriffe, sandte Gott seinen Sohn. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Und das zeigt uns, Gott hat den Überblick. Gott hat den ganzen Weltverlauf im Blick. Und ja, manchmal dauert es, bis Gott den richtigen Zeitpunkt vorfindet, um etwas zu tun. Auf Jesus mussten wir nach dem Sündenfall mehrere tausend Jahre warten, bis dieser Erlöser gekommen ist, der damals schon in Aussicht war. Aber Gott macht keine Fehler, und das ist etwas, was wir hier mitnehmen können. Gott kommt nicht zu spät. Gott vergisst seine Termine nicht. Und das, was für die Welt als Ganzes gilt, gilt auch für uns. Wir dürfen lernen zu vertrauen, dass Gott es nicht irgendwie vermasselt. Dass er nicht zu spät in unser Leben kommt. Dass er nicht den Termin verpasst hat. Sondern dass Gott in unser Leben genau zur richtigen Zeit hineinkommt, um zu wirken. Dafür brauchen wir Glauben. Dafür brauchen wir Vertrauen. Da müssen wir manchmal auch etwas aushalten. Aber ich hoffe, dass du es erleben kannst in deinem Leben, dass sich dieses Vertrauen auszahlt und dass du in kleinen Schritten Erfahrungen machst, die das bestätigen. Und da können wir mitnehmen, Gottes neue Welt kommt genau zur richtigen Zeit. Und dann ist da die zweite Hälfte seiner Predigt. Kehrt um und glaubt die rettende Botschaft. Damit meint er, überdenkt euren bisherigen Weg und glaubt der guten Nachricht. Hinterfragt das, worauf ihr bisher euer Leben gegründet habt. Hinterfragt das, in das ihr bisher euer Vertrauen gesetzt habt. Ob das wirklich das ist, nicht, dass das alles schlecht ist, aber ob das wirklich das ist, was euer Leben trägt. Vielleicht hast du dein Vertrauen gesetzt auf deinen Verstand, wie klug du bist, oder auf deine Fähigkeiten, wie begabt du bist, oder auf dein Aussehen, wie gut du aussiehst, auf deine Menschenkenntnis, dass du jeden einschätzen kannst. Vielleicht hast du dein Vertrauen auf bestimmte Personen oder bestimmte Überzeugungen gesetzt und das soll dein Leben festhalten, tragen. Und jetzt möchte Jesus dich herausfordern zu fragen, ob das wirklich das ist, was dein Leben tragen kann. Über dieses Leben hinaus. Und er ruft zu, glaubt, kehrt um von euren bisherigen Wegen und glaubt der rettenden Botschaft. Und diese rettende Botschaft, das ist einerseits eben diese Inhalte dieser Botschaft. Das Evangelium, das Jesus predigt, aber es ist auch Jesus selbst. Er ist Evangelium. Er ist die gute rettende Botschaft. Und wer nicht bereit ist einzusehen, dass er einen falschen Weg eingeschlagen hat, der wird auch nie in der Lage sein, den richtigen Weg zu finden und am richtigen Ziel anzukommen. Und dann ist es am traurigsten und am schlimmsten, wenn jemand nicht bereit ist, seine Fehler einzugestehen, sondern dann auch noch seinen bisherigen Weltweg doppelt energisch fortsetzt, wenn man ihn darauf aufmerksam macht, dass das vielleicht in die Irre führt. Nur um sich ja nie eingestehen zu müssen, dass man vielleicht auf dem falschen Weg ist. Und am Ende steht man dann komplett als jemand da, der sich verloren hat in seinen eigenen Wegen. Und es endet meistens in einer Katastrophe. Das ist die Botschaft, die Johannes schon gepredigt hat. Kehrt um, und das ist auch die Botschaft von Jesus. Bleibt stehen. Haltet mal inne. Denk mal nach über dein Leben. Denk mal nach über das, was in deinem Leben trägt und hält. Lauf nicht einfach auf diesem Weg weiter. Denn hier geht es nicht um Nebensächlichkeit, sondern hier geht es um die Hauptsache. Was erwartet mich am Ende meines Lebens? Worin mündet mein Leben ein? In die große Dunkelheit? In die Bedeutungslosigkeit, in das Nichts, dann hat alles, was ich jetzt tue, auch keinen bleibenden Wert. Oder mündet mein Leben in einer neuen Welt, in einer anderen Welt, die auf mich wartet. Aber welche wird es dann sein und was musst du dafür mitbringen? Das Gute ist, die gute Nachricht ist, für Gottes neue Welt musst du zum Glück nicht viel mitbringen. Das, was du mitbringen musst, ist die Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen und Gott die Tür zu öffnen, die Tür zu deinem Leben. Mehr erwartet Gott nicht von uns. Den Rest erledigt er selbst. Das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Gottes neue Welt steht dir offen. Darum habe den Mut, die richtige Entscheidung zu treffen. Gottes neue Welt steht dir offen. Darum habe den Mut, die richtige Entscheidung zu treffen. Also, Gottes Welt, neue Welt provoziert die Machthaber der alten Welt und wir dürfen uns diesen Machtstrukturen entziehen. Gottes neue Welt kommt dir so nah, wie du glaubst. Gottes neue Welt kommt genau zur richtigen Zeit und Gottes neue Welt steht dir offen. Darum habe den Mut, die richtige Entscheidung zu treffen. Amen.